Heute wartet wieder eine sehr interessante Interviewfolge auf dich zu einem auf den ersten Blick sehr trockenen Thema Datenschutz. Aber du wirst sehr schnell sehen, dass man das auch auf charmante und informative und inspirierende Art herüberbringen kann. Wir sprechen über Cookies, über das Datensammeln, über Webseitensiegel, Fonts, Datenschutz, aber auch über die Blauäugigkeit von Webseitenbetreibern und Agenturen und über Haftungsfragen. Einen Disclaimer gebe ich dieser Folge allerdings auch noch mit. Vielleicht denkst du danach etwas anders über deine Website oder wirst dir auch noch mal ein paar Informationen besorgen, weil du dich vielleicht doch nicht mehr länger in gewissen rechtlichen Grauzonen bewegen willst. Aber Podcasts sollen ja inspirieren. Lass dich überraschen. Herzlich willkommen zu Web But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Web But Green. Heute haben wir das Thema, sind rechtskonforme Webseiten umweltfreundlicher? Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und das ist auch eine gute Frage. Deswegen habe ich mir auch Verstärkung geholt für diese Folge. Sie ist Juristin, zertifizierte Datenschutzbeauftragte und Co-Gründerin von ScaleLine Datenschutz, der digitalen Unternehmensberatung für praktikablen Datenschutz für den Dachraum, Unternehmerin und Reiseliebhaberin. Herzlich willkommen, Elisa Trecher.
Vielen lieben Dank, Thorsten, für die Einladung heute. Was soll ich sagen? Ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich in deinen renommierten Podcast einlädst und dass ich Datenschutz auch aus einer anderen Perspektive mit dir heute beleuchten darf. Ich würde gleich auch fortsetzen, weil ihr kennt es wahrscheinlich auch von vielen Juristen, es kommt am Anfang immer so ein kurzer Disclaimer. Ich muss das einfach auch für mich machen, damit unsere alle Haftpflichtversicherungen glücklich sind. Alles, was der Thorsten und ich heute besprechen, ist natürlich nur ein Hinweis. Die rechtlichen Themen müssen immer im Einzelfall behandelt werden. Nehmt es als Inspiration mit, und so dass wir dafür nicht haften.
Im Prinzip sind Juristen wie Suchmaschinenoptimierer. Das fängt immer an, jede Antwort, es kommt darauf an. Ne? Das sagen die ja auch immer. Und deshalb bin ich ja froh, dass du da bist. Und ich habe auch noch gelesen über dich. Ein persönliches Erlebnis hat sich schon in ganz jungen Jahren zum Datenschutz gebracht. Magst du das mit uns teilen?
Ja, sehr gerne. Das überschneidet sich auch mit meinem persönlich liebsten Hobby quasi. Also seitdem ich eigentlich 16 bin und meine Eltern waren wirklich ziemlich cool, ich durfte relativ früh schon mit meinen Freundinnen reisen. Und ich war immer die zuständige Person fürs Hotelbuchen, Flugbuchen, weil mir das unglaublichen Spaß macht, bis heute tatsächlich. Und da habe ich mich geärgert, weil als Schülerin oder Studentin ist das Budget immer ganz knapp, dass die Flugpreise immer teurer wurden, je öfter man sich's angeschaut hat, beziehungsweise dann muss man sich halt abstimmen, und dann haben wir gedacht, komisch, dann habe ich begonnen zu recherchieren, woran das wohl läge. Tja, und so bin ich das erste Mal mit Cookies in Berührung gekommen und es hat meine komplette Welt auf den Kopf gestellt, weil Cookies hatte ich bis dahin nur ein süßes Mehl-Buttergebäck dieser Kombination gekannt. Aber dass Cookies mein Leben so maßgeblich beeinflussen werden, daran habe ich tatsächlich damals mit jungen 16, 17 Jahren nicht gedacht.
Hast du gewusst, dass wir gerade in diesem Monat ein besonderes Jubiläum wegen der Cookies feiern? Gut, feiern ist noch die Frage, aber die werden wirklich 30 Jahre alt. Also 1994 wurde das erste Cookie-Gesetz, damals noch im Netscape-Browser, das habe ich mir recherchiert. Und damals ging es darum, einen Besucher nochmal wiederzuerkennen, ob der schon mal da war auf der Seite und dann vielleicht dem dann andere Sachen anzuzeigen oder zu wissen, was er sich vorher angeschaut hat. Und das war damals nicht mal eine Web-Spezifikation. Das hat Netscape einfach so in den Browser eingebaut. Und später wurde es ja dann irgendwann ein Standard. Und die Frage ist halt jetzt, ob das ein Grund zum Feiern ist oder ein Grund zum Besorgtsein. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es irgendwo dazwischen. Oder wie siehst du das, ne?
Also ich wusste nicht, dass die Cookies im gleichen Jahr als ich quasi die Welt entdeckt haben.
Oh, das so wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe dein Alter nicht recherchiert. Das macht mir bei Frauen noch nicht normalerweise.
Aber du hast mir damit eine super Auflage gegeben, um dazu mal einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben. Aber ja, um auf deine Frage einzugehen, ist es ein Grund zu feiern? Ich bin eine der Datenschutzbeauftragten und auch Datenschutzjuristen, die einfach der Auffassung sind, man muss mit der Zeit gehen. Es gibt jede Technologie, ich meine auch jetzt im Zeitalter, wo sich KI langsam etabliert, Themen, die man kritisch sehen kann, aber es kommt immer ganz stark darauf an, wie diese Technologien eingesetzt werden und wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt werden, und das geht ja auch bei Cookies so, wenn jemand seinen Consent freiwillig dafür abgibt, dann sehe ich auch damit kein Problem. Wenn es halt wirklich gemacht wird. Und das ist ja das, wo wir uns auch im Vorgespräch oder auch wo wir uns eigentlich auch über LinkedIn kennengelernt haben, dass uns das einfach beide tierisch ärgert, dass so viele Website-Betreiber bis heute die Cookie-Richtlinien nicht richtig umsetzen oder zum Teil einen Proforma-Banner machen. Das schaut auf den ersten Blick gut aus, aber wenn man es dann prüft technisch, dann kann es sein, dass die Cookies gesetzt werden, obwohl ich noch gar nicht gesagt habe, ja, ich will. Oder dass dann viel, viel mehr geladen werden, als man eigentlich zugestimmt hat. Und das ist eigentlich das Thema, das ich sehe, wo man ansetzen sollte aktuell.
Ja klar, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Gerade die Cookie-Banner, da haben wir uns in der Tat schon öfter drüber ausgetauscht. Wie kann ein Laie erkennen, ob ein Cookie-Banner zumindest mal optisch DSGVO-konform ist? Die Technik ist ja nochmal eine andere Sache, da muss man gucken, was geladen wird. Oder gibt es da ein paar klare Regeln, wie man das erkennen kann?
Ja, ich glaube, am einfachsten sind einfach, wenn man mal schaut, wie viel Informationen enthält der Cookie-Banner. Das ist einmal das Erste. Es gibt nach wie vor Websites, die einfach nur so ein ganz klein unten im Footer haben, wenn du diese Seite benutzt, willigst du ein, dass wir Cookies setzen. Also nur durch das Nutzen, das ist keine Einwilligung. Ich heirate ja auch nicht, indem ich mit jemandem Händchen halten durch die Straße gehe. Das ist ganz, ganz ähnlich. Mhm. Dann das Zweite, was man sofort sehen kann, ist, und auch das verwundert immer wieder, bei den Voreinstellungen dürfen nur die technisch notwendigen angekreuzt sein. Viele machen, dass dann die Marketing- oder Statistik-Cookies auch vorangekreuzt sind. Und mein allerliebster Lieblingsklassiker ist, dass sogenanntes Nudging betrieben wird. Bedeutet, dass die Schaltflächen, wo die Einwilligung abgegeben wird, unterschiedliche Farben haben und das psychologisch auch so gemacht wird, dass das alle zustimmen, in der Farbe hinterlegt ist, wo die Menschen etwas Positives damit verbinden. Und das sind so diese drei Klassiker, wo man sieht, hat ein Unternehmen oder auch eine andere Organisation ihre Hausaufgaben hier gemacht oder nicht.
Ja klar, mit den Farben, das ist auch so ein Thema. Oder mit Größe wird ja manchmal auch gearbeitet, ja, dass der andere ganz klein ist. Also man kann sich wirklich einfach merken, so für mich als juristischen Laie, es muss genauso einfach sein, abzulehnen alles wie alles zuzustimmen. Und es darf farblich kein Unterschied sein. Also ein Beispiel, was wir jeden Tag sehen, ist zum Beispiel Google. Wenn wir auf die Google-Seite gehen, die müssen natürlich, weil die ja so beobachtet werden, einen rechtskonformen Cookie-Banner haben. Aber es gibt ja auch Zahlen, die sind vielleicht erschreckend, die kennst du besser, wie viele Seiten eigentlich da in der Grauzone oder ganz jenseits der Rechtskonformität liegen.
Ja, ich kenne aktuell wirklich nur einen Bericht aus Österreich von SUSE. Die haben den Atem-Report gemeinsam mit dem österreichischen Handelsbund haben es dann gemacht. Und deren Erkenntnis war, 75% der Online-Shops sind unter Anführungszeichen nicht sauber. Also entweder sie haben keinen Cookie-Banner, haben einen Cookie-Banner und schießen trotzdem mehr Cookies. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn man im Umkehrschluss sagt, nur ein Viertel der Unternehmen und Organisationen haben ihre Hausaufgaben gemacht.
Ist das Unwissenheit oder bewusste Kalkulation, weil man denkt, mir wird ja nichts passieren, so wie ich ja auch bei dem Geschwindigkeitsbegrenzung sage, ich fahre jetzt doch mal 55 oder 60 statt 50, weil die Wahrscheinlichkeit, hier geblitzt zu werden, ist gering.
Ich kann tatsächlich nur mutmaßen und aus den Erfahrungen berichten, aus vielen Gesprächen abseits von LinkedIn, aber natürlich auch bei Veranstaltungen. Viele gehen das Risiko bewusst in Kauf und kalkulierende Strafe auch mit ein. Ich würde es nicht allen so unterstellen. Ich würde sagen, je größer die Organisation, die dahinter steht, je mehr Legal und Know-how im Unternehmen ist oder auch wenn man einen externen Datenschutzbeauftragten hat, der klopft in der Regel den Agenturen schon so lange auf die Finger, bis sie sagen oder bis sie es auch richtig machen. Das ist oft, ist auch aus meiner Sicht wirklich zeitaufwendig, wo du denkst, es gibt's doch nicht. Leute, wir haben jetzt 2024 nach 6 Jahren, sollten gerade im Agenturbereich die Themen Cookie-Banner schon mal angekommen sein. Und was nicht noch ein wichtiger Punkt ist, das machen nämlich auch viele, sie verwenden zwar einen Cookie-Banner, es ist auch richtig, aber dann gibt es nirgendwo die Möglichkeit, dass man widerrufen kann, weil sie haben es nicht irgendwo im Footer eingebaut, diese Verlinkung, und auch nicht in den Datenschutzhinweis. Und das ist halt auch wieder ein absolutes No-Go. Aber ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen, wenn du privat surfst oder auch geschäftlich unterwegs bist?
Ja gut, mich ärgern halt immer die Banner, und ich habe auch öfter schon mal Kunden drauf hingewiesen, und da hat mich auch einer mal, das war etwas erschreckend, ein Kunde von mir drauf hingewiesen, dass das alles rechtskonform ist, und da war in dem Fall, waren die Cookies unterschiedlich, also diese Buttons unterschiedlich groß und in der Farbe unterschiedlich, und er sagt halt, ich bin hier der Datenschutzbeauftragte bei der Firma, sagt er noch, und das ist alles okay, aber wir wissen ja, dass es nicht okay ist, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, es gibt ja eigentlich immer diese Dienstleister, die diese Cookie-Banner ja auch verkaufen. Das heißt, viele Website-Betreiber kaufen ja diese Banner ein. Wie ist das eigentlich haftungstechnisch? Haftet da nicht auch der Verkäufer einer nicht sauberen Lösung, und kann ich mich da dann als Kunde aus der Verantwortung nehmen, oder heißt dann, da hättest du wissen müssen?
Ich kenne einige von den Anbietern auch im Backend, und man kann selbst immer auswählen, welches Recht quasi gelten soll, weil viele von den Anbietern sind auch international tätig, und wenn man diese GDPR-Lösung nimmt, dann ist an und für sich konform eingestellt. Aber viele sagen dann halt, ja, aus designtechnischen Gründen möchte ich noch dies oder jenes anpassen. Also es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Nutzers, wenn diese GDPR-Lösung auch angeboten wird.
Ja, stimmt. Und das ist ein guter Hinweis, den du gibst, dass die natürlich weltweit gelten. Und ich glaube, Europa hat ja eigentlich die strengsten, sagen wir mal, Datenschutzrichtlinien wahrscheinlich, was Webseiten angeht. Ne?
Es ist aus meiner Sicht auf alle Fälle der Goldstandard, den wir hier glücklicherweise haben.
Ja, obwohl die DSGVO natürlich oft kritisiert wird, aber jetzt will ich auch noch mal den Bezug zum Anfang herstellen, wie ich ja gesagt habe, mit der Umweltfreundlichkeit. Also immer, wenn wir natürlich Cookies speichern, sind das immer nur so kleine Textschnipsel, aber ich lade euch gerne mal ein, schaut einfach mal am Abend nach, wenn ihr den ganzen Tag gearbeitet habt, in den Browser-Einstellungen, da werdet ihr nochmal was verlinken in den Shownotes, da sieht man ja, wie viel Daten dort gespeichert wurden, wie viel Cookies gespeichert wurden, man kann sich die auch angucken, da erschrickt man dann, dass man dann nach einem Tag Arbeiten im Internet Tausende bis vielleicht Zehntausende von Cookies gesetzt hat, das wissen ja viele auch gar nicht oder konfigurieren das gar nicht, weil ich habe ja auch als Nutzer relativ viele Möglichkeiten, sagen wir mal, einzustellen, Cookies dann nicht zu speichern. Oder bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich den Browser zumache, werden alle Cookies gelöscht.
Auch hier würde ich wieder sagen, diejenigen, die informiert sind, die sich interessieren, haben einfach den entscheidenden Vorsprung. Und wir sind da jetzt einerseits natürlich in deinem Hauptthema, was Nachhaltigkeit angeht. Aber das Zweite ist, wenn man sagt, dass so viele Webseiten die Cookies ohne Einwilligung schießen, und das sind in der Regel unter Anführungszeichen böse Cookies, also Analyse-Cookies, die dann über Webseiten auch verfolgen, ist halt auch wieder dieses Thema, dass ich eigentlich, dass ein Profil von meinem Suchverlauf erstellt wird, obwohl ich das gar nicht möchte. Und das ist so das große Thema, das ist einfach der Kritikpunkt. Und was von den Nachhaltigkeitsthemen her gibt, wäre für mich ist einfach spannend, welche Volumen sind es an Speicherplatz, die man dann mit sich trägt, wenn man das nicht regelmäßig löscht.
Oder auch ja gut, so der Browser löscht ja, glaube ich, irgendwann den Cache automatisch. Er hat eine bestimmte Größe. Wenn wir eben nehmen, wir haben Milliarden Internetnutzer auf der Welt, die Cookies speichern, da das immer nur ein bisschen Text ist, kann man wieder das Bild von der Lawine und den Schneeflocken bringen. Ne? Das sind halt so, jede Schneeflocke für sich ist nicht so viel, aber eine Lawine ist dann schon eine gewaltige Wucht und Kraft nachher. Deswegen ist das halt ein Punkt, wo natürlich jeder selbst auch was tun kann, um sich dann auch zu schützen, weil da reden wir ja nicht über die Umwelt oder über Daten, die dann gespeichert werden oder noch schlimmer, Profile, die angelegt werden, dass dann irgendwo religiöse, sexuelle Orientierung, politische Orientierung bekannt ist und damit natürlich auch Wahlen definitiv schon beeinflusst wurden. Ne?
Die aktuellen Wahlergebnisse zeigen es wieder.
Ja, wahrscheinlich auch. Die waren ja doch etwas erschreckend in Österreich wie in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern. Aber das ist halt so die Gefahr im Hintergrund, dass man nur immer auffordern kann, die Leute, beschäftigt euch mit den Themen, weil das ist schon ein Problem und vertraut da nicht immer auf den Dr. Google. Es gibt ja den Dr. Med Google, da googeln wir dann unsere Krankheiten, und den Dr. Your Google, da googeln wir dann die rechtlichen Fragen und basteln uns dann unsere Webseiten zusammen. Und es ist halt immer wichtig, dann auch jemand wie Elisa oder andere Fachleute zu fragen, wenn man sich unsicher ist, weil wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann wird es halt unter Umständen auch ein bisschen teurer.
Absolut. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Das finde ich eigentlich immer wieder spannend. Also in der Vorbereitung zu heute haben wir dann auch so Gedanken gemacht, was kann ich für Nachhaltigkeitsthemen mitgeben? Also ich würde dann nur gerne auf das Thema Datensparsamkeit eingehen. Aber was mir da auch ganz oft in der Recherche für heute untergekommen ist, waren auch, dass sehr viele Anbieter mit einem grünen Hosting werben.
Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Das ist halt, ich meine, du kennst dich da besser aus mit irreführender Werbung. Green Hosting ist kein geschützter Begriff, genauso wie klimaneutral. Da reicht's auch, wenn ich irgendwo mir nur Stromzertifikate in Norwegen einkaufe. Ich muss da nicht irgendwo Windstrom oder Strom aus Wasserkraft besorgen. Und das ist wirklich im Moment, glaube ich, ein großes Problem. Und es sind auch schon Siegel zurückgezogen worden. Es gab eins, klimaneutrale Website. Das gibt's nicht mehr, weil da auch, das wurde auch gar nicht geprüft. Da waren halt zwei Sachen problematisch. Da war das Hosting das Problem. Du konntest einfach, egal wo du irgendwo Ökostromzertifikate dir kaufst, dich grün nennen und einfach so 100%. Also du brauchst dann nur ein paar Prozent oder 51% könntest du Grünstrom haben, dann sagst du halt, ich bin green hosted. Und das Zweite ist halt, dass die Leute das dann gar nicht belegen, oder das war eine Selbstauskunft. Das heißt, ich habe dann ein Formular eingetragen, ich habe das, meine Website hat so viel Besucher, und dann sagt er mir, zahlst du mir x Euro pro Jahr und dann kriegst du dieses Siegel. Und das ist natürlich relativ problematisch, aber leider gehen relativ viele Firmen drauf ein, und dann sind wir direkt in dem Thema Greenwashing dann drin, weil das sieht natürlich gut aus für Kunden, wenn die Leute die sehen, ach guck mal, die Seite XYZ, die hat hier so ein Siegel drauf, und wir wissen ja, wie sensitiv Menschen für Siegel sind, das kennen wir aus allen Bereichen, auch im Lebensmittelsektor, und da hoffe ich, dass das auch durch die EU Green Claims Verordnung, die irgendwann kommen wird, dann auch mal ein bisschen eingedämmt wird, aber das ist halt auch ein Problem. Ich meine, du kennst das Siegelthema wahrscheinlich aus anderen Dingen, wenn du sagst, du bist irgendwo Top-Arbeitgeber 2024, da habe ich letzt irgendwo mal gelesen, da musst du ja auch einen Link drauf haben, auf welchen Kriterien beruht das. Ich kann nicht einfach so ein Siegel auf die Website klatschen, ne?
Ja, genau, das ist der eine Punkt für die Siegel, aber auch bei diesen, das ist auch ganz neu, es ist auch entschieden worden in Deutschland, für die Angabe bekannt aus, dass man das natürlich auch nachweisen muss, weil könnte jeder sonst behaupten, ich bin die Nummer eins, die Größte, die Schönste, je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist. Aber ich glaube, das Greenwashing-Thema ist schon auch ein großes. Aber wie ist jetzt zum Beispiel, weil ich es mit meinem Unternehmen sage, ich möchte einen grünen Hoster haben, ich möchte es auch transparent machen. Wie kann man sich als Unternehmen, das dem im Anliegen ist, einfach auf einen seriösen Anbieter finden?
Ja gut, am besten ist es, also es gibt einmal die Datenbank der Green Web Foundation, die habe ich hier im Podcast schon öfter erwähnt, aber die verlinken wir gerne nochmal. Da kann man erstmal reingucken und die die sammeln schon mal Daten, und da hast du schon mal eine Vorauswahl an Providern. Und wenn da dort steht, dein Provider ist grün, dann empfehle ich aber den Leuten immer noch mal auf die Webseite des Hosters zu gehen. Und der wird ja dann irgendwo auch vielleicht im Idealfall sogar sein Stromzertifikat, sein aktuelles, hinterlegen. Das ist zum Beispiel mit meinem Hoster so, der hat Wasserkraft, und dann kannst du dir direkt das Stromzertifikat angucken, und dann weißt du, aha, der hat halt Wasserkraft. Und wenn da nur auf der Hoster-Webseite steht 100% Ökostrom und da ist auch nur so ein Siegel ohne Verlinkung, dann hat der Hoster ja vielleicht auch irgendwann oder relativ schnell ein Problem. Und wir hatten letztens schon mal den Fall, habe ich einen Kunden darauf hingewiesen, du hast da so ein Siegel auf deiner Website, aber der Hoster hat das selber gar nicht mehr bei sich. Ich würde das an deiner Stelle dort entfernen, sonst kannst du auch noch ein Problem kriegen. Der hat das wahrscheinlich klammheimlich entfernt, weil ihm irgendwie ein bisschen warm geworden ist, dass man mit solchen Sachen nicht mehr werben sollte, ne?
Ja, spannend. Also ich werde mir diese Green Web Foundation auf alle Fälle auch nochmal anschauen und werde es dann auch wirklich auch nochmal teilen, weil das schon auch eine wichtige Sache ist. Also ich glaube, gibt es denn auch Beschränkungen? Weil ich glaube, Das kriege ich öfter auch von Kunden gestellt, wenn ich jetzt sage, ja, ich meine, ihr habt jetzt so einen von der klassischen Hoster, ihr sagt oder schreibt das in Berichte rein, euch ist Nachhaltigkeit ein großes Thema. Ich habe den Faden verloren. Worauf wollt ihr eigentlich raus?
Ja, gerne nochmal von vorne.
Das passiert selten.
Ja.
Warte mal, wir waren Hosting, Zertifikat, Siegel, nachprüfen. Irgendeinen Gedankengang habe ich gehabt. Nein, ich glaube, ich würde es ausklammern, ich komme nicht mehr drauf.
Ja, gut, wir hatten ja eigentlich so einen Cut. Vielleicht kommen wir nochmal gleich drauf. Gut, lass uns mal von den Cookies noch ein bisschen weggehen zu anderen Themen, weil es gibt ja auch noch das berühmte Fonts-Thema neben der Impressumpflicht, was wir auch schon hatten. Das sind ja auch Themen, die immer wieder eine Rolle spielen. Oder da gab es ja auch mal diese große Abmahngeschichte auch bei euch in Österreich mit den Google-Fonts. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, es ist, glaube ich, relativ nach hinten losgegangen für den Kollegen, der das in Österreich initiiert hat, weil Google-Fonts, was ist das eigentlich? Das sind Schriftarten, die bei sehr vielen Websites damals eingesetzt wurden. Und der Clou war aber, wenn die von einem Server von Google abgerufen worden sind, ging es immer an einem Server in den USA. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hat es noch nicht dieses neue Data Privacy Framework gegeben, was jetzt besser bekannt ist als Angemessenheitsbeschluss. Und deswegen hat es das gegeben. Also wirklich massenhaft. Ich glaube, es waren Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Schreiben in Österreich alleine. Und dann hat sie auch, ich glaube, in Deutschland sind ein paar Trittbrettfahrer aufgesprungen und haben das selber gemacht. Ich sage einfach auch, bei den Fonds ist aus Datenschutzsicht schon empfehlenswert, dass man sie lokal ablädt. Aus Nachhaltigkeitssicht gehe ich auch nochmal davon aus, dass natürlich alles, was man bei sich im Server hat, nochmal besser ist, als wenn weitere Server mit angesprochen werden. Und was mir auch immer wieder unterkommt, sind die beliebten, ich nenne es jetzt mal Kartendienste und Videoanbieter, die auch liebend gerne auf Websites mit eingebunden werden. Auch hier wird immer wieder eine Anfrage bei dem bekannten Unternehmen dahinter gestellt, was das wieder ein Thema ist, aber auch datenschutztechnisch aktuell fast noch größeres Thema ist als früher. Aber früher wurden bei insbesondere YouTube-Videos 3 Cookies gesetzt. Aktuell sind es, ich möchte nicht lügen, 15 bis 20 Cookies, die durch die Einbindung von einem YouTube-Video auf der Webseite gesetzt werden. Und für alle, die jetzt sagen, wenn ich die YouTube-Videos im erweiterten Datenschutzmodus einsetze, nein, auch dieser ist nicht DSGVO-konform. Mein Rat an die Kunden, die sagen, wir möchten eigentlich nur zeigen, dass wir eine YouTube-Präsenz haben, ist, verlinkt doch einfach auf YouTube. Hat aus DSGVO-Sicht ist den Vorteil, man muss sie damit nicht auf der eigenen Website auseinandersetzen. Man braucht, wenn man es richtig macht, dann vielleicht auch gar keinen Cookie-Banner. Und das Video wird nicht unnötig auch auf der eigenen Website geladen, wenn es eh durch die Verlinkung dort angeschaut werden könnte.
Genau meine Empfehlung auch. Da haben wir ja direkt den Switch zwischen Umwelt und Recht, weil man sollte halt möglichst die Sachen nur verlinken. Du kannst ja ein Vorschaubild bei dir haben. Das sieht genauso aus wie YouTube. Man kann es sogar in dem Fenster technisch lösen. Es sieht genauso aus, als ob es von YouTube eingebunden wäre. Aber es wird dann nur, wenn jemand anklickt, wie ein externer Link behandelt. Und das empfehle ich den Leuten auch immer. Genauso wie bei den Schriften ist es halt auch nachhaltiger. Am besten gar keine Google oder es gibt ja auch Adobe-Fonts und andere Fonts zu haben. Es gibt ja auch Systemschriften und die nachhaltigste Variante ist, da wird gar nichts geladen, da hast du gar keine Datenübertragung, du kannst keine Abmahnung kriegen und deine Webseite sieht trotzdem auch gut aus. Aber es gibt natürlich viele Firmen, die vom Branding her jetzt bestimmte Schriftarten brauchen, die können das nicht machen, aber der Otto-Normalnutzerin, die müssten das nicht machen. Aber da hast du ja oft das Problem, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, wenn Leute zum Beispiel mit WordPress sich irgendwelche Templates nehmen, da haben die ja manchmal auch irgendwelche Zeitbomben so unter dem Motorhaube, wovon die gar nichts wissen, dass da dann auch einfach die Sachen eingebunden werden. Und wenn du dann kein Cookie-Consent einholst, dann bist du auch wieder so im rechtsunsicheren Raum direkt. Und das ist halt auch ein großes Problem, weil du kannst ja auch dann WordPress nicht dafür haftbar machen. Da sagen die auch, ja, du musst dann schon den Rest selber gucken, ne?
Ja, lustigerweise, wir haben das Thema in der Vorbesprechung gar nicht angesprochen. Da habe ich sogar ein relativ aktuelles Beispiel. Ich habe im Frühling diesen Jahres eine Anfrage gekriegt von einem ganz wirklich spannenden und netten Unternehmer. Der hat einen Brief von der Aufsichtsbehörde bekommen, ich sage jetzt nicht wo. Und mit genau dem Thema, der hat ein WordPress-Theme. geladen. Google Fonts waren da eingebunden und es war dort auch, zumindest mit dem Techniker, mit dem wir dann Rücksprache gehalten haben, gar nicht so einfach möglich, dass man die Fonts rausnimmt, weil dann ist halt das ganze Theme im Eimer. Und er hat sich dann wirklich dazu entschieden, die Webseite offline zu nehmen, weil er es gar nicht konform hinbekommen hätte. Und das sind halt schon wirklich weitreichende Folgen. Ich meine, das war bei ihm glücklicherweise eh der Fall, dass er geplant hat, seine Website im Herbst neu programmieren zu lassen, wirklich auch für sich programmieren zu lassen, ohne auf Themes zurückzugreifen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das wirklich auch von der Webpräsenz abhängig ist, wo man dann einfach sagt, das ist einfach mehr als meine bloße Visitenkarte nach außen, dann kann das nicht nur Datenschutzfolgen haben, sondern kann einfach auch sein, dass man vielleicht einmal so 2-3 Monate gar kein Geschäft macht und sich einfach dann andere Alternativen machen muss, wie ich an Kunden komme. Und da einfach auch wirklich mein Rat ist, an der Stelle, lasst euch beraten. Holt euch wirklich jemand mit an die Hand, der nicht nur super tolle Webseiten verkauft, weil davon gibt es viele, sondern die einfach auch diese Themen mitbedenken oder zumindest sagen, bitte sprecht mit einem Datenschutzjuristen oder mit eurem Anwalt des Vertrauens, damit ihr das einfach von Anfang an auch richtig macht, weil es ist immer teurer, wenn man es dann im Nachgang umziehen muss, anstatt es von Anfang an ordentlich und sauber zu machen.
Ja klar, jeder Relaunch ist immer natürlich ein guter Zeitpunkt, sich das anzugucken oder auch direkt bei der Agentur nachzufragen, wenn die einem ein tolles Layout vorschlagen. Wie ist denn das hier mit der rechtlichen Frage? Habt ihr das auch abgecheckt? Und wenn die dann irgendwo schmallippig werden, dann weißt du ja, oh, da haben die vielleicht doch nicht gemacht und dann sollte man dann doch nochmal nachgehen. Aber da kann man auch wieder die Agentur wahrscheinlich nicht in Haftung nehmen, wenn die dir eine Website verkaufen. Aber das ist vielleicht jetzt wahrscheinlich nicht pauschal zu beantworten, ne?
Leider, also ich muss jetzt hier auch mal sagen, ich mag es nicht. Es kommt wirklich darauf an, was die Agentur im Angebot dabei hat, wie sie es verkaufen. Alle Agenturen, die wir auch beraten, ist einfach, dass man das einfach immer klar trennt, dass man sagt, das ist dann wirklich die Verantwortlichkeit des Kunden und dass man ihn wirklich nur darauf hinweist.
Ja, da können wir halt auch nicht weiterhelfen. Wir können nur, sagen wir mal, sensibilisieren für das Thema, sich das auch nochmal anzugucken. Ja, lass uns auch nochmal auf den Bereich KI eingehen, in dem du ja auch aktiv bist. Da haben wir auch wieder eine neue Welle an Daten und auch an Hardware-Nachfrage. Ich habe heute gelesen, dass die Firma Nvidia jetzt auf Nummer 2 der wertvollsten Unternehmen der Welt ist, vor Apple jetzt, nur noch hinter Microsoft. Und was machen die? Die liefern halt die ganze Technik für die ganzen Berechnungen für die Chatbots und die Bild- und Video-KIs, und da werden jede Menge Daten generiert und da ist ja auch viel beim Thema Datenschutz auch noch gar nicht so geklärt und viele Nutzer sind da auch noch ein bisschen blauäugig, was das Thema angeht. Was ist so deine Sicht auf den Datenschutz, wenn wir an die KI denken oder die ChatGPT als so das Paradebeispiel dafür?
Tiefes Thema, schwieriges Thema, komplexes Thema, vor allem auch deswegen, weil viele die Folgen, glaube ich, aktuell noch gar nicht richtig einschätzen, was das bedeutet. Vielleicht das gutes Beispiel, mein bei ChatGPT sagt ja selber, erstens ziehen sie mal die Informationen aus dem Netz, das ist jetzt ja mit der neuesten Version auch offensichtlich geworden. Andererseits, wenn man Daten, ist, wie es man sagt, mal Namen von Promis eingibt, spuckt es einen auch Informationen aus. Das ist einmal das eine. Und für mich ist einfach ganz stark im KI-Bereich auch der ethische Fokus, den man beachten muss, weil die KI-Verordnung wird jetzt im vollen Umfang in 2 Jahren in Kraft treten. Da gibt es ja auch verschiedene Risikofaktoren, nach denen es gewichtet wird. Aber dennoch bleibt die Verantwortung auch bei dem Unternehmen. Also ich kann jetzt auch ein Beispiel sagen von dem Kunden, das haben wir heute erst am Morgen angeschaut. Der verwendet einen Chatbot auf seiner Website. Das ist ja für viele, glaube ich, noch der erste Berührungspunkt oder einer der wenigen Berührungspunkte, die sie hatten. Damit ist auch im reellen Leben. Und dann schaut man sich das an, okay, wie wird das gemacht, fordert von dem Anbieter, von dem Chatbot den Datenschutzvertrag an und dann siehst einfach nur Kraut und Rüben, also der Vertrag, null Aussagekraft, null Informationen auch. Das war das Problem, der Kunde hat uns erst seit gut einem Monat beauftragt, den Chatbot nutzt er schon länger. Schwierig. Also ist ganz, ganz das Thema auch, wie man es einsetzt, welche Daten verarbeitet werden, wie die eingegeben werden. Auch das Thema, wird damit quasi auch ein KI-Modell im Background damit gefüttert, ist ein großes. Es gibt glücklicherweise auch schon ein, zwei wirklich sehr gute Veröffentlichungen von den deutschen Datenschutzbehörden, allen voran, wie so oft ist die baden-württembergische Behörde da ganz vorne dran und gibt auch den Unternehmen Informationen mit an die Hand, wie man es einsetzen kann. Das ist das Thema. Vielleicht, Thorsten, ich weiß nicht, ob du das auf LinkedIn gesehen hast. Vor letzte Woche, oder ist es schon 14 Tage aus, da kam von Facebook ja auch die E-Mail an ihre User.
Genau, Achtung, das wollte ich sowieso noch ansprechen, dass die das ja auch gerade machen und da kann man ja auch aktiv widersprechen, aber es war ja vorher auch schon, Zoom wollte das ja auch machen, wenn du dir vorstellst, deine ganzen Zoom-Meetings werden für KI-Trainings benutzt oder Microsoft wollte das ja auch machen, bei allem, was du einsetzt. Ich glaube, jede Software braucht jetzt auch irgendwie, weil es gerade der Hype ist, ein eigenes KI-Tool, um irgendwas auszuwerten und gerade, was du am Anfang gesagt hast, diese Chat-Lösungen, die klingen ja erstmal noch harmlos, aber da kann ja auch der Anbieter jetzt außerhalb der EU sitzen und wenn ich dann zum Beispiel sensible Daten wie Versicherungsdinge, Krankheitsdinge eintrage, dann ist ja auch wieder die Frage, wo fließen die Daten hin, was machen die damit und dann ist dann der Webseitenbetreiber auch relativ schnell wieder in Grauzonen drin, die er auch gar nicht abdecken kann, wahrscheinlich nicht mal mit dem Cookie-Banner, ne?
Nee, gar nicht. Und was das Wichtige ist, die Unternehmen, die Chatbots nutzen auf deren Seite, die sind rechtlich dafür gesehen auch verantwortlich, weil sie es einsetzen und die Anbieter sind ja unter Anführungszeichen nur Auftragsverarbeiter, die im Regime von der DSGVO weisungsgebunden die Daten verarbeiten. Also, und da kann ich auch nur sagen, sowohl in der DSGVO als auch in der KI-Verordnung gilt eben dieser risikobasierte Ansatz. Also es kommt immer darauf an, was wird gemacht, also wie sensibel sind die Informationen, die verarbeitet werden. An wen gehen die weiter? Und natürlich, je sensibler die Informationen sein können, je weitreichender die Konsequenzen für die Betroffenen sein können, umso strenger müssen auch die Regelungen sein.
Ja, das ist ein neues, ganz großes Feld, aber es ist wahrscheinlich wie immer auch bei den Juristen wie in anderen Bereichen. Es gibt, ich habe ja gesagt, das ist die dritte Revolution. Jemand hat mal gesagt, das ist so weitreichend wie Gutenberg mit seinem Buchdruck jetzt, was die KI alles so umwälzt. Das fand ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir können ja irgendwann jede Person, jeden Schreibstil oder auch irgendwo dann wahrscheinlich jeden Schauspieler klonen, jede Stimme klonen und das ist ja auch vom Urheberrecht, da gibt's ja auch Bestrebungen oder Aufrufe von Künstlern, die sagen, wenn das alles nicht irgendwo reguliert wird, dann sind wir am Ende, dann hast du als Kreativer überhaupt keine Chance mehr, irgendwas auszuüben an deinen Werken, ne?
Ja, das ist das große Thema Urheberrecht und vielleicht ein Beispiel, ihr wisst auch vor ein paar Wochen mit einem Kunden telefoniert und er so, boah, Lisa, hast noch ein paar Minuten Zeit, sag ich, klar, für dich immer. Und dann hat er mal ein Video gezeigt und dann war die, also es war ein Video von einer Person, die genauso sprechen wie wir jetzt hier ganz normal gestikuliert, die Stimmlage verändert etc. Und dann die Gretchenfrage, ist es ein echtes Video oder ist es KI? Ich habe lange überlegt und ich habe gesagt, ich kann es dir nicht sagen, aber so wie das ist von der Mimik und Gestik und auch, weil normalerweise war es halt früher immer so ein bisschen abgehackt oder dass irgendwie so komische Verzerrungen drinnen waren, aber es war tatsächlich ein KI-Video.
Und gut, das kann man dann irgendwann nicht mehr unterscheiden. Aber bei Texten war es ja auch so. Es gab ja früher immer das Quiz, ist das von ChatGPT oder hat das ein Mensch geschrieben? Und du kannst ja auch den Chatbot mit deinem eigenen Schreibstil trainieren. Du gibst ihm einfach ein paar Dinge von dir und dann schreibt er im selben Stil. Also als ich mein Buch geschrieben habe, da kam der gerade auf und ich habe es noch nicht eingesetzt dafür. Deswegen sage ich auch immer scherzhaft, mein Buch kann Spuren menschlicher Intelligenz enthalten. Noch Spuren menschlicher Intelligenz enthalten. Bei vielen Büchern, die jetzt heute so rauskommen, bin ich mir nicht sicher, an wie vielen Stellen da schon der Chatbot mitgearbeitet hat oder ob die nicht komplett damit geschrieben wurden. Und da kommen natürlich auch die Fehler dann rein, die natürlich im Internet überall stehen. Das ist ja auch die große Kunst oder des Menschen, die Bewertung von Informationen, weil wenn du irgendwann nur so viel Müll reinflutest ins Internet, dann kannst du ja denken, dass der Chatbot das alles nachplappert. Aber da gab's, das ist vielleicht noch ein gutes zum Abschluss unseres Gesprächs. Es gibt hier immer so ein Wahl-O-Mat zur Europawahl. Und ich hätte mir gedacht, weil bestimmte Parteien natürlich das Internet relativ gut für sich zu nutzen wissen, dass die dann dort relativ vorn auftauchen. Die kamen aber auf den letzten Platz. Das heißt, wenn du den Wahl-O-Mat genutzt hast und in den ersten Stellen waren wirklich linke Parteien, ökologische Parteien, das hat mich dann noch mal ein bisschen positiv gestimmt, dass der Chatbot dann doch noch schon das schafft, diesen ganzen Sumpf dann nicht jetzt für bare Münze zu nehmen, weil das ist ja immer das Problem, dass du irgendwann so viel Information in eine bestimmte Richtung hast, der Chatbot nutzt das halt nur, wertet es aus, wie wenn du früher in Google irgendwas gesucht hast, dann hast du halt auch, wenn Leute dann jetzt irgendwas gut optimiert hatten oder früher, dann hast du das nur gefunden und gesagt, das ist die Wahrheit, ne? Oder du bist in deiner Filterblase. Das fand ich dann nochmal erfreulich, dass das dann nicht in die falsche Richtung ging. Ne?
Absolut, ja.
Gut, ich könnte noch Stunden mit dir reden hier. Wir haben bestimmt auch irgendwann nochmal die Gelegenheit oder wenn es nochmal irgendwo eine neue Änderung gibt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier ein paar Einsichten mit uns geteilt hast, so im Rahmen dem, was man in so einem rechtlichen Rahmen machen kann, und wünsche dir noch weiter viel Erfolg mit deiner Arbeit, weil wenn ihr unsicher seid, dann fragt Elisa oder jemand anderes eures Vertrauens, weil das ist auf jeden Fall günstiger, wie später dann Anwaltskosten zu tragen.
Ich danke dir, Thorsten, für die Einladung. Mir macht es immer ganz wirklich viel Spaß, so auch eher locker über das Thema Datenschutz zu sprechen, weil es aus meiner Sicht wichtig ist, das Thema salonfähig zu machen und auch, dass man die Ängste wegnimmt, weil ich hätte es tatsächlich auch reden können, immer Bußgeld etc. Nein, sondern es geht einfach auch darum, dass man die Risiken einschätzen kann. Und wenn ich noch ein Abschlusswort mir rausnehmen kann, weil es ist in vielen Unternehmen ein großes Thema und ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, löscht auch Daten. Sagt auch die DSGVO, es gibt das Recht auf Vergessenwerden und ein gutes Löschkonzept ist eine gute Investition in jedem Unternehmen.
Das auf jeden Fall, stimmt, da hätten wir auch noch drüber reden können. Es gibt ja wirklich sogar Löschfristen, so wie du früher Akten irgendwann vernichten solltest. Das Papier gilt das natürlich genauso gut für Daten. Und dann haben wir natürlich auch wieder, das ist dann der Bogen wieder zur Nachhaltigkeit. Alles, was nicht irgendwo gespeichert ist, was eigentlich keiner mehr braucht, kostet keinen Strom mehr und keinen Speicherplatz mehr. Und dann haben wir den Bogen wieder zwischen den zwei auf den ersten Blick unvereinbaren Themen geschafft. Vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.